Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Manchmal gibt es Geschichten, die lassen sich in einer Episode nicht komplett und vollständig erzählen. So ist es auch in dieser Folge von Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute gehen wir in eine Fortsetzung. Und zwar mit einem Gast, der schon einmal mit mir über das Thema Wasser in der Psychologie sprach. Und normalerweise verrate ich erst am Ende dieses Intros den Namen meines Gastes. Doch wer meinem Podcast aufmerksam folgt, der weiß, ich spreche von Gernot Würer. Weil es so viele Facetten von Wasser in der Psychologie gibt, die wir in der ersten Episode noch nicht zu Ende besprochen hatten. Ich freue mich auf das zweite Gespräch mit Gernot Würer.
Und deswegen wichtig ist, es muss jetzt nicht genau visualisiert werden. Einfach die Erinnerung, wie war das, als ich am Meer war, diese Weite am Meer, die große Wasserfläche, die Weite und mehr nicht. Die Erlebnisse sind wohl noch berührender und noch stärker, weil das halt Wildtiere sind, die freiwillig kommen und dieser Kontakt zu dieser Natur noch viel stärker eine Rolle spielt als bei Delfinen jetzt in einem Aquarium oder vor allem in der tiefen Psychologie, wenn man Traumdeutung macht, ist Wasser, hat Wasser für ganz viele positive Sachen, aber eben auch für Sachen, die nicht positiv sein können, eben also diese Untiefe.
Moin und herzlich willkommen, Gernot. Wie geht's dir und wo bist du gerade?
Guten Morgen, Jörg. Ich bin wieder in meinem Wohnzimmer und in München, beziehungsweise in Neuried. Das ist ein kleiner Vorort, direkt am Stadtrand von München. Und mir geht's gut. Ich freue mich auf die zweite Episode. Gibt auch einige Sachen, die ich berichten kann, was ich selber ausprobiert habe und geändert habe, angeregt durch die erste Episode und freue mich jetzt drauf einfach.
Du machst mich jetzt schon neugierig und bringst jetzt gerade Dinge, über die wir im Vorwege gar nicht gesprochen haben, und das macht mich noch neugieriger. Trotzdem für alle, die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben, ganz kurz, wer ist Gernot Würer?
Ja, ich bin Diplompsychologe, Magisterpädagoge und arbeite in eigener Praxis in der City von München, direkt am Sendlinger Tor, als Neurofeedback-Therapeut, Verhaltenstherapeut oder Psychotherapeut und Sportpsychologe. Genau, ich bin spezialisiert ein bisschen also auf autistische Klienten. Also, und ja, das ist so vom Beruflichen her das Wichtigste.
Jetzt hast du gerade schon angeteasert. Aus der letzten Folge hast du einige Dinge mitgenommen und hast sie ausprobiert. Lass uns gleich damit einsteigen, weil ich das super spannend finde. Was hast du ausprobiert?
Ja, gerne. Also ich habe in der letzten Folge gesprochen von dem Tauchreflex, dass wenn das Gesicht, also vor allem der Bereich Nase, Mund und Augen, wenn der mit Wasser in Berührung kommt, also man untertaucht praktisch, vor allem mit kühlem Wasser, dass dann über einen Nerv quasi ein Tauchreflex, also ein alter Reflex ausgelöst wird, den man vor allem als Säugling hat, der aber weiterhin vorhanden ist in abgeschwächter Form, der aber eben noch nicht so genau erforscht ist, und dass durch diesen Reflex quasi der Körper in seinen Energiesparmodus wechselt, dass vor allem die inneren Organe versorgt werden und also das Blut aus der Peripherie, aus den Extremitäten abgezogen wird so ein bisschen und gleichzeitig aber auch der Puls vermindert wird, damit man sozusagen Energie spart. Und ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, am Abend vor allem, weil da ist sehr wichtig, da runterzukommen. Also da wird ja eher so das parasympathische Nervensystem angesprochen, und habe dann einfach kaltes Wasser ganz einfach ins Waschbecken im Bad, also kaltes Wasser laufen lassen und so gemacht, gar nicht so viel, so 5 Liter, das reicht schon, weil man Wasser soll man ja auch nicht unnötig verschwenden. Und dann habe ich halt mein Gesicht so reingehalten. Also erstmal ganz entspannt geatmet, dann Atem geholt, aber nicht voll eingeatmet, sondern nur so ganz normal, und dann das Gesicht reingehalten, also wirklich so das gesamte Gesicht bedeckt ist im Wasser. Und da so, je nachdem, also für mich war es angenehm, so 5 bis 10 Sekunden das so zu halten, aber es muss jeder halt für sich selber entscheiden, was angenehm ist. Und dann bin ich wieder rausgegangen aus dem kalten Wasser und habe so 2, 3 Atemzüge ganz normal geatmet und so das nachgespürt. Und das habe ich so 3 oder 4 Mal dann gemacht. Und das war echt sehr angenehm. Also ich bin da richtig schön runtergekommen und habe dann, meine ich beobachtet zu haben, auch recht gut immer geschlafen, wenn ich das gemacht habe.
Okay. Das ist super spannend, weil so im ersten Moment würde ich ja auf die, oder komme ich auf die Idee, oh, Gesicht nach unten im Wasser, kommt da nicht ein bisschen Panik hoch? Wie du es beschreibst, ist es ja eigentlich genau das Gegenteil.
Ja, das ist aber gut, weil das allererste Mal, als ich es gemacht habe, war es auch so ein bisschen mulmig mir. Also so, da habe ich mir echt gedacht, okay, mal so ganz, ganz, ganz sanft, ganz vorsichtig, erstmal nur so ein bisschen rein. Und dann auch so, dass man unter Wasser ist und nicht atmen kann. Also dieser Tauchreflex, wenn der quasi wirklich aktiviert wird, der verhindert ja auch, dass man atmen kann. Aber das war nur das allererste Mal und dann war es nicht mehr. Aber klar, Leute, die so ein bisschen zu Panik neigen oder so, die müssen das halt sehr, sehr sanft machen und dann vielleicht erstmal nur mit der Hälfte vom Gesicht reingehen. Aber da, guter Einwand, ja, genau. Also das ist schon nicht so, so ohne das Ganze, ja, genau.
Ist es wichtig, da kaltes Wasser zu nehmen oder darf das auch körperwarm sein, so?
Also es ist wohl stärker, wenn es kühles Wasser ist. Dann wird es stärker ausgelöst. Und natürlich, also jetzt war es sehr heiß, da war es natürlich doppelt angenehm, dann nochmal so eine kühle Erfrischung vom Schlafengehen. Aber es ist besser, wenn es kühl ist. Es muss jetzt nicht eiskalt sein, aber unter Körpertemperatur.
Also nochmal so als kleinen Tipp für die Hörer. Normalerweise machen wir das ja immer am Ende, aber den ziehen wir jetzt einfach mal vor, weil es so schön passt.
Ja.
Wie würdest du so ein Setting aufbauen für jemanden, der sagt, ich möchte das gerne mal ausprobieren?
Genau, so wie ich es gerade beschrieben habe, also sehr, sehr vorsichtig und langsam anfangen und an sich Zeit nehmen und also wirklich auch zu gucken, ist das für mich gut, tut mir das gut, ist das angenehm? Also weil wenn etwas nicht angenehm ist und eine angenehme Nachwirkung hat, dann wird man es sowieso dann wieder sein lassen. Aber da darf man halt auf jeden Fall auch nichts erzwingen. Genau, also vielleicht einfach mal, also probieren, ausprobieren, vielleicht erstmal nur so leicht untertauchen und dann gleich wieder hochkommen. Aber immer wieder zwischendurch Pause machen, bewusst atmen oder vielleicht auch erstmal über Wasser Atem kurz anhalten, paar Sekunden und das langsam aufbauen. Genau.
Du betonst den Atem dabei sehr. Ist das ein wichtiger Aspekt?
Ja, genau, weil es geht ja um dieses Atem anhalten und es gibt auch ganz viele Atemübungen, wo man den Atem anhält. Also, und natürlich, also wenn man per se sich auf den Atem konzentriert und aufs Atmen, das ist ja per se schon eine Entspannungsübung und Methode. Das heißt, damit verstärkt man das Ganze dann noch. Aber es ist auch wichtig, dem nachzuspüren tatsächlich, weil ob man das wirklich merkt, dass man ruhiger geworden ist, dass der Puls langsamer geworden ist. Das kann man spüren, wenn man wirklich dann sich Zeit lässt, so 2-3 Atemzüge oder noch länger zwischen diesem Untertauchen. Das ist sehr wichtig, dieses Nachspüren, also auch in bei den verschiedenen Entspannungsmethoden ist das auch eine sehr, sehr wichtige Komponente.
Also wahrscheinlich auch da, wie bei allen Dingen, ausprobieren und nicht gleich wieder beiseite legen, wenn man das erste Mal merkt, oh, das ist jetzt aber eine Überwindung, sondern zu sagen, okay, ganz langsam reintasten und immer mal wieder probieren, bis man dann vielleicht nach, weiß ich nicht, vielleicht 10 Mal gesagt hat, okay, das ist nur überhaupt nicht meins, aber ist auf jeden Fall mal ein bisschen ausprobieren, weil sonst hat man ja schnell diesen Reflex, lass ich jetzt, mach ich nie wieder.
Also optimal ist natürlich jetzt im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, da schläft man ja auch manchmal nicht so gut, wenn es zu warm wird, wenn man das vom Schlafengehen dann macht, weil da hat diese kühle Erfrischung auch noch. Und also ich glaube, dieser Effekt, wir haben ja auch in der letzten Episode darüber gesprochen, Wasser reinigt ja auch energetisch. Und natürlich, also wenn du jetzt mit dem Gesicht untertauchst, ja, dann hat das auch natürlich energetisch reinigende Wirkung, sodass halt einfach so Gedanken dann ein Stück weit auch auf der Ebene weniger werden.
Ja, ja, abgewaschen werden, weggewaschen werden. Also
sozusagen, genau.
Ja, genau. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Also ich gucke gerade hier auf meine Pinnwand und da steht ein Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich liebe es, das heißt, das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Und ich glaube, das ist, müssen wir genau dafür ausprobieren. Ja. Das ist aber auch so eine Lebenslage. Und wer hat es gesagt? Pippi Langstrumpf.
Also ah, okay.
Das ist Astrid Lindgren eigentlich.
Eine hohe Autorität, also auf jeden Fall.
Also was das betrifft, was Lebensfreude anbetrifft, auf jeden Fall.
Ja.
Super. Das ist ein schöner Einstieg gewesen und das möchte ich gerne nochmal erweitern, um ein Ein Kommentar, der kam in einem Post, den ich bekommen oder den ich gemacht habe zu einer letzten Episode über Finnland, weil Finnland oder die Finninnen und Finnen laut Happiness Record zu den glücklichsten Menschen der Welt zählen, mehrfach hintereinander. Und dann kam tatsächlich so ein bisschen die Frage, ein bisschen ketzerisch die Frage, wie passt das denn damit zusammen, dass die Selbstmordrate in diesen Ländern so hoch ist, also in Skandinavien? Also gibt es da eine Idee, wie passt das zusammen? Einerseits sind die Menschen so glücklich, weil sie, das hat mir Annelie auch beschrieben, so viel Natur haben, so viel Wasser haben, eine entspanntere Lebensform haben. Und das sagt ja auch jeder, der nach Skandinavien fährt, sagt immer, die sind so entspannt. Und trotzdem haben sie so eine hohe Selbstmordrate. Oder kann man das unter Umständen gar nicht miteinander vergleichen?
Doch, das ist auf jeden Fall ein scheinbarer Widerspruch erstmal, weil man davon ausgeht, also Depression ist das Gegenteil von glücklich sein, ja. Und je mehr Menschen in einer depressiv sind, desto höher ist halt auch die, desto mehr sind tendenziell auch eben dann welche, die Selbstmord machen. Also Menschen, die so depressiv sind, dass sie sich umbringen, die haben natürlich eine sehr schwere Form von Depression, genau. Und in den nördlichen Ländern ist es halt, das passiert vor allem im Winter, in den Wintermonaten, weil da so wenig Licht ist. Also da ist ja wirklich teilweise, je nachdem, wie weit man im Norden jetzt ist, von Finnland lebt, haben die da teilweise nur 6 Stunden Tageslicht. Das heißt, die müssen auch tatsächlich, also zu so einer, ich glaube, das ist so ein Standard, dass man da in diesen Wintermonaten auch Tageslichttherapie macht, einfach zur Bestrahlung geht, glaube ich, habe ich mal gelesen. Aber es ist natürlich nur kein kompletter Ersatz fürs echte Tages- und Sonnenlicht. Genau. Und also jetzt nochmal zurück auf die Frage. Also die Mehrheit der Menschen ist glücklicher als in anderen Ländern, vor allem, weil sie diesen Bezug zur Natur haben, weil sie mehr in Verbindung zur Natur leben. Das habe ich übrigens aus dem Podcast von der Kollegin, habe ich auch reingehört. Und eben mit dieser Natur und den Seen und so dünn besiedelt, viel Sauna auch, also die saunen ganz viel auch, ja. Mhm. Wahrscheinlich im Winter noch besonders viel. Und da hat man zumindest ja diese Wärme, genau. Aber die Menschen, die wirklich ein Suizid begehen wegen Depression, das ist natürlich ein Bereich von Menschen, die auch, da muss halt mehreres zusammenkommen. Das ist halt entweder ganz schwere Schicksalsschläge zusammen mit oder Belastungen über ganz lange Zeit, aber auch eine Prädisposition sozusagen, also eine Art genetische Veranlagung, depressiv zu werden. Und das heißt, das muss man so ein bisschen separat sehen. Das heißt, diese Gruppe von Menschen, die diese Veranlagung haben, gibt es wahrscheinlich ungefähr gleich verteilt in allen Industrieländern. Aber da wird dann die werden dann dort häufiger suizidal oder bringen sich um, weil durch im Winter diese Belastung einfach so stark ist mit dieser Antriebslosigkeit und diesem Dunklen, dass das halt das sehr verstärken kann. Ja. Und tatsächlich ist es auch hier in Deutschland so, die Suizide passieren selbst hier in Deutschland hauptsächlich auch so im Herbst und in den Wintermonaten. Oder okay. Verstärkt, also vor allem mehr eben, genau.
Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch ein Punkt, wenn man es prozentual einfach betrachtet. Ne? Also ich meine, Finnland mit 3 Millionen Einwohnern und Deutschland mit 85 Millionen Einwohnern, ist es dann auf 100.000 eben auch nochmal eine andere Variante. Ja, okay, spannend. Aber ich fand das eine sehr interessante Frage und das entsprechend auch mal dann mit posten, damit die dann einfach reinhören und unsere Erklärung oder deine Erklärung hier hören. Nun haben wir ja das Thema Wasser im Vordergrund. Und so ein Aufenthalt am Wasser senkt ja nachweislich, zumindest soweit ich das gelesen habe, den Cortisonspiegel im Gehirn. Also es wird ruhiger, Stresspegel sinkt, kann ich selber an mir nachvollziehen, wenn ich am Meer bin oder am Wasser bin, geht es mir immer besser. Wird deshalb Wasser in der Psychologie oder in der Naturheilkunde, da bist du ja auch tätig, auch so gerne verwendet?
Ja, also genauso. Zum Beispiel mal nur diese psychosomatischen Kliniken oder Kurkliniken, die werden natürlich bevorzugt in schönen Orten gebaut, also in der Natur, aber auch bevorzugt am Meer oder an größeren Seen. Also zum Beispiel hier im Großraum München, da gibt es 2 bekannte psychosomatische Kliniken. Die eine ist am Chiemsee, die andere ist am Ammersee. Also das sind beides sehr große Seen hier. Also Chiemsee wird ja auch das Bayerische Meer genannt, genau. Also und tatsächlich gibt es da so, also nicht so richtig wissenschaftliche Studien, aber zumindest so explorative Studien oder Befragungen, dass das ein Vorteil ist tatsächlich bei den Patienten im psychologischen Wohlbefinden, wenn so eine Klinik am Meer ist zum Beispiel oder an einem See. Am Meer ist das natürlich noch stärker, weil man da natürlich auch noch diesen, wie heißt es so schön, das Reizklima, das positive Reizklima am Meer mit diesen, mit dieser salzhaltigen Luft, das wirkt ja auch entzündungshemmend auf den Körper. Aber die, in den Therapien wird dann auch eben so das Meer mit eingebaut, also so Naturerfahrung, Spaziergang am Meer. Und das ist natürlich klar, dass das nochmal positiv extra wirkt auf die Patienten, wenn die in so einer Klinik sind, an einem großen See oder am Meer, weil man diese Weite da hat. Und allein durch diesen weiten Blick und diese blaue Farbe reduziert das Stresssymptome.
Ja. Du hattest von einer Segeltherapie gesprochen.
Ja, genau. An der Stelle wollte ich gerade noch eine andere Sache kurz erzählen, was ich vorhin angedeutet habe. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt mal das so gemacht, dass ich, wenn ich abends nicht gleich schlafen konnte, weil mir noch so Gedanken, also an den Tag im Kopf waren, habe ich mir einfach nur Meer vorgestellt. Gar nicht konkret, also gar nicht, sondern einfach nur die Weite des Meer. Und ich bin, das hat wirklich funktioniert. Ich bin dann relativ schnell eingeschlafen, ja. Und zwar, weil wenn du eine Vorstellung erzeugst, das habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast erzählt, immer wenn du dir was vorstellst, also nicht mental denkst, sondern dir nur was vorstellst, dann werden Alphawellen in deinem Gehirn aktiviert. Das sind die quasi die Entspannungswellen. Und gleichzeitig hast du natürlich auch, lenkst du dich ab, weil du ja dann nicht mehr diese analytischen Gedanken hast, ja, sondern einfach du konzentrierst dich auf eine Vorstellung. Genau, das hat gut funktioniert. Genau, zurück zu deiner Frage, Segeln. Und genau, ich musste mir noch nicht einmal konkret vorstellen, jetzt wirklich ein schönes blaues Meer mit Sonne, weil das hat mich dann schon wieder gestresst, wenn ich so gedacht habe, du musst es dir doch jetzt genau vorstellen und blau ist doch auch beruhigend, du musst doch jetzt blau. Nee, Meer, Vorstellung, zack, loslassen und dann bin ich eingeschlafen. Gell?
Also. Echt? Dann war die Vorstellung weg. Und das genau. Meer auch, es war sozusagen Ebbe.
Genau, also
was ist das dann ein Unterschied, ob du das mit den Knöpfen im Ohr machst und dir das quasi vorspielen lässt, um deine Vorstellung, deine Gedankenwelt nochmal zu pushen? Oder ist es wichtig, das wirklich nur in Gedanken zu machen, ohne elektronische Devices?
Ich glaube, das ist einfach besser, weil, also quasi, wenn du dann im Bett liegst und schlafen willst und dann, manchmal kann man ja einfach so einschlafen, ja? Es ist ja nicht immer so, dass man das braucht. Und allein dann ein Gerät rauszuholen, wieder was Elektronisches, ein Kopfhörer drin und da musst du dir auch raustun oder Handy am besten ausmachen, ist ja auch nicht gut, wenn dann das Handy als elektronisches Gerät neben deinem Bett liegt. Also viel besser ist es, man stellt sich das einfach so vor, in der Fantasie, ohne. Und deswegen wichtig ist, es muss jetzt nicht genau visualisiert werden. Einfach die Erinnerung, wie war das, als ich am Meer war, diese Weite am Meer, die große Wasserfläche, die Weite. Und mehr nicht, genau.
Also ich finde das insofern spannend und ich merke, unser Gespräch driftet schon wieder in eine ganz andere Ecke, als das wir eigentlich vorher überlegt hatten. Aber es ist gerade so spannend, weil wir gestern bei einem Konzert waren. Wir haben ja in Schleswig-Holstein das Schleswig-Holsteinische Musikfestival, ein Riesenevent über mehrere Monate. Fantastische Musiker, die hierher kommen, wirklich aus der ganzen Welt. Und wir waren gestern bei der Wiener Volksoper, die hier in einem Guts in der Reithalle ein Konzert gemacht hat. Und die haben tatsächlich mal die Aufstellung anders gemacht. Du hast nicht zum Orchester gesessen mit dem Gesicht, sondern wir haben alle gegenüber gesessen. Das heißt also, das Orchester war quasi seitlich von uns und das Publikum hat sich angeguckt. Und das Thema war trau deinen Ohren. Man sollte also eine Maske aufsetzen, die man bekommen hat, und wirklich nur der Musik lauschen. Und die Musiker haben sich dann ganz leise überall im Saal verteilt. Und sie haben unter anderem, und dann komme ich auf das Thema Wasser, ein Stück gespielt von Ralph Vaughan Williams, Fantasy of the Theme by Thomas Tallis heißt das. Und der Dirigent sagte, ich glaube, Sie werden dasselbe erleben wie ich, sinngemäß. Und es war ab dem dritten Takt waren wir, ich glaube, fast alle im Saal, am Meer. Das war so unglaublich, wie diese Musik dich entführt hat, wirklich in und ans Wasser. Also diese Kombination aus Vorstellung Wasser mit einer Musik, die natürlich ein Auf und Ab war, also ich fand das grandios. Also was das mit mir persönlich jetzt gemacht hat, war faszinierend. Das, von daher kann ich das gut nachvollziehen, was du gerade sagst, sich das selber vorzustellen und dann diese Musik vielleicht sogar noch im Ohr zu haben oder das Rauschen des Meeres im Ohr zu haben, wenn man schon selber mal gehört hat, dass dich das runterholt. Segeltherapie.
Ja, genau, also mir ist dann eben eingefallen, also es gibt Alexander Lowen, das ist der Begründer der bioenergetischen Körpertherapie. Und also bei der Körpertherapie, das kommt ursprünglich eben von, also genau, die Entwicklungslinie kommt von Freud über Wilhelm Reich und dann weiterentwickelt Körpertherapie mehr ein bisschen moderner. Und da geht es eben darum, dass eben man mit dem Körper arbeitet in der Psychotherapie, weil eben so traumatische Erfahrungen oder auch unterdrückte Gefühle, dass man viel leichter an die rankommt, um das zu heilen und aufzulösen, wenn man mit Körperübungen mit einbezieht oder mit dem Körper arbeitet, als wenn man jetzt in der Psychoanalyse nur darüber redet oder Träume deutet, ist ganz vereinfacht gesagt. Und ist mir dann wieder eingefallen, Alexander Lowen hat gesagt, jeder Mensch sollte eigentlich segeln, weil oder mal gesegelt haben, weil Segeln so einfach so stark einen in Bezug oder in zur Natur bringt. Ja, genau. Und das ist wieder das, was die Finnen so glücklich macht, der im Einklang mit der Natur leben oder so nah an der Natur leben. Und weil du halt wirklich, du bist auf dem Meer, du musst mit dem Wind arbeiten, du bist wirklich ganz nah an der Natur, an diesen Naturkräften dran und das hat wohl eine sehr heilsame Wirkung auch auf die Psyche. Mhm. Und Segeltherapie wird tatsächlich angewandt, also es ist noch nicht gut wissenschaftlich erforscht, mehr so Einzelfallstudien, weil es natürlich auch sehr aufwendig ist und ja teuer natürlich, also aber die Studien, die es gibt, eben auch so teilweise mit Schlaganfallspatienten, mit Krebspatienten oder auch mit psychischen, mit Menschen mit Drogenproblemen, sind sehr positiv. Also die vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, damit kann man natürlich auch ganz viele soziale Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklungssachen trainieren, ist klar. Also, aber jetzt mal auf dem klinischen Bereich bezogen, das hat relativ schnell positiv gewirkt, also laut diesen Studien ein bisschen also schneller als andere Konzepte, so normale Reha oder psychosomatische Kliniken. Aber es war nicht nachhaltig. Also es war dann, die Effekte waren teilweise nach ein paar Monaten wieder weg. Genau. Also das kann ich dazu sagen. Aber ich finde, man kann das ja also so einfach mal im Hinterkopf behalten. Surfen ist zum Beispiel auch so eine Sache, die faszinierend ist, finde ich. Aber vielleicht bietet sich das ja an, für die Zuhörer mal in einem Urlaub sowas auszuprobieren oder so, irgendwo zu segeln, genau.
Naja, die Surfer oder Segler, wir auch immer, haben ja auch so ein bisschen, Seglerinnen, Segler natürlich, klar, ich meine mal alle, haben ja auch so ein klein wenig den Nimbus, dass sie so entspannt sind und so tiefenentspannt.
Ja, ne? Also, richtig, genau.
Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Vielleicht sind sie am Ende aber auch noch manchmal ein bisschen demütig, weil sie wissen, wenn sie da unterwegs sind, genau diesen Naturgewalten ausgesetzt, dass sie schon einfach mitspielen müssen. Weil wenn sie das nicht tun, dann wird ihnen Neptun schon zeigen, wo das Seegras wächst, sozusagen.
Genau. Ja, genau. Ja, richtig. Das ist lustig, dass du das sagst. Genau, dieser coole Surfer-Typ oder Beach Boys. Hm? Genau, ja, das gehört so ein bisschen zusammen, ja. Richtig.
Kannst du bei sowas auch eine oder für eine psychische Gesundheit auch ein bisschen die Basis legen, wenn man zum Beispiel dieses Thema Wassergeburten oder Babyschwimmen oder sowas mit ansetzt? Also, dass man, ich meine, wir kommen aus dem Mutterleib, da sind wir so ein bisschen rumgeschwommen. Das Wasser ist uns ja, oder zumindest ein Teil des Wassers ist uns ja auch nahe in die Wiege gelegt. Wie ist das? Gibt's da Erfahrungen dazu?
Ja, also das ist, fand ich eigentlich eine ganz interessante Sache, weil das hört man ja eher selten, dass Frauen Wassergeburten machen, gell? Aber ich habe es auch nochmal nachrecherchiert und es ist so, es ist relativ unkompliziert. Also prinzipiell könntest du das sogar zu Hause, wenn du eine Hausgeburt machst mit einer Hebamme, in der Badewanne machen. Und es hat wenn das jetzt keine Komplikationen gibt, ist es sogar, hat es viele Vorteile. Also zum einen natürlich dieses Thema mit dem Geburtstrauma, was ja ganz normal ist, deswegen würde ich es auch kein Trauma nennen, sondern es gehört einfach zum Leben dazu, dass wir irgendwann mal aus dem schönen Uterus, aus dem Fruchtwasser raus müssen in die Welt, ja.
Ja.
Aber es ist natürlich dann schon, wenn das Baby jetzt erstmal ins warme Wasser kommt, ja,
ja,
und dann erst so langsam rausgenommen wird, dann ist es natürlich ein sanfter, viel sanfterer Übergang und kann natürlich dieses natürliche Geburtstrauma abmildern. Gleichzeitig ist es für die Mutter wohl für die angenehmer, weil in diesem warmen Wasser sie es entspannt, also die Frauen sich wohl besser entspannen können, mhm, und dadurch das auch weniger schmerzvoll ist anscheinend. Und ja, das sind so die wichtigsten Vorteile. Und was mich jetzt echt fasziniert hat, es ist nicht so aufwendig, und auch in den Krankenhäusern kann man es relativ problemlos auch bekommen, diese Art der Geburt. Ja.
Also Aufruf an alle Zuhörenden, wenn ihr sowas gemacht habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, schreibt uns das. Es würde Gernot und mich sehr interessieren, was ist eure Erfahrung, wenn ihr das gemacht habt, Wassergeburt, Babyschwimmen, was hat sich bei euch dadurch verändert oder könnt ihr irgendwas feststellen?
Genau, das ist übrigens, die Babys schwimmen und tauchen können. Also wenn dieser Tauchreflex, der ist bei den Säuglingen noch ganz stark ausgeprägt. Und deswegen ist es auch so, Babys können unter Wasser geboren werden. Also wirklich. Und man muss nicht Angst haben, dass sie dann Wasser schlucken mit der ersten Atemzug, sondern dass eben, weil dieser Tauchreflex aktiv ist, die holen dann erst Luft und schreien, wenn man sie wirklich auch aus dem Wasser dann hochholt. Und deswegen können Babys auch tauchen und schwimmen, wenn man so Babyschwimmen macht.
Ja.
Da muss man nicht Angst haben, dass Baby schluckt dann Wasser oder so, sondern weil die diesen Tauchreflex so halt verinnerlicht haben und halt aus dem Wasser kommen, ja. Deswegen, und ja, ist das Babyschwimmen auch, ich finde das lustig einfach, ja, dass die dann so schwimmen und tauchen können, die kleinen Babys, ja, die sind praktisch Neugeborenen, ja.
Also das, was ich bisher beobachtet habe beim Babyschwimmen, also wenn ich sowas beobachten durfte oder konnte, das war schon faszinierend, was für einen Spaß die dabei hatten. Ne? Ich glaube, die meisten Sorgen machen sich da die Eltern. Die Kinder, die genießen das einfach, die haben Spaß dabei. Aber es ist ja auch richtig so, man sorgt sich, oder du sorgst dich ja auch, ja, um die Kinder. Und es, ja, ist ja auch schon sinnvoll. Super cool. Was spielt das Wasserbett da für eine Rolle?
Das Wasserbett?
Mhm.
Ah, ja, genau. Also da ist so, wenn man jetzt mal nur die materialistische Wissenschaft sich anschaut, also die Schulmedizin, dann ist es so wohl, also wenn man jetzt wirklich mal, also diesen Placebo-Effekt weglässt, so cool ein Wasserbett, ist ja immer irgendwie sowas Luxuriöses, finde ich. Also wer hat sowas schon? Aber es ist wohl so, dass man, also die Druckverteilung ist besser in einem Wasserbett. Also das ist dann vor allem anscheinend wirklich bei pflegebedürftigen Menschen, die in der Pflege viel wieder umgebettet werden müssen, damit sie nicht wund liegen. Bei denen ist ein Wasserbett wohl richtig gut, weil die das Problem da wirklich abgemildert wird, dass die sich wund liegen. Aber natürlich, das müsste dann in der Pflege, da ist ja eh nicht so viel Geld. Also ich weiß nicht, wo in einer Pflegeeinrichtung es Wasserbetten gibt, keine Ahnung. Aber so für zu Hause, ein positiver Aspekt ist wohl, dass man, die sind beheizbar, die Wasserbetten, weil das Wasser wird beheizt und durch diese gleichmäßige Wärme, die man dann hat, kann man teilweise tiefer schlafen oder entspannter schlafen. Ja, aber ansonsten ist es, glaube ich, eher so ein bisschen ein Placebo-Effekt auch. Oder, ja, würde ich eher sagen, genau. Also ich habe es leider noch nie ausprobiert. Also ich würde es gerne mal ausprobieren, auf dem Wasserbett schlafen, aber es ist mir noch nicht vergönnt gewesen.
Ja, gut. Also ich habe schon mal ausprobiert, aber ich glaube, da ist tatsächlich auch sehr viel Einstellungsvarianz. Also wie viel Wasser, wie warm, wie kalt, wie hart ist die Matratze in Anführungsstrichen. Und also meine Erfahrung war jetzt nicht so toll damit, aber gut, wahrscheinlich ist es wie bei allen anderen Dingen auch, das muss man mal ausprobieren und kann dann für sich selber entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Nun hast du gerade die Segeltherapie genannt und du hast in der, wenn ich mich richtig erinnere, entweder in der Vorbereitung oder in der letzten Episode auch diesen Dokumentarfilm genannt, Mein Lehrer, der Krake. Mhm. Habe ich selber auch über Kraken schon ein paar Bücher gelesen und gibt es ja ganz viel verschiedene, nennen Sie jetzt mal Heilungstherapien oder Therapien. Segeltherapie hast du gerade gesagt, es gibt dieses Schwimmen mit Delfinen. Welche Rolle spielt da das Wasser oder ist das einfach nur das Mittel zum Zweck, weil die Delfine sind im Endeffekt halt das, was wichtig ist, weil sie, oder der Krake, weil die der wichtige Bestandteil der Therapie sind?
Also bei diesem Film, ein Lehrer der Krake, der ist, also da ist es ja so, dieser Regisseur, also der ist depressiv, also das in dem Film und zieht sich dann so zurück und kann sich auch nicht mal um seine Kinder kümmern und so, ist wirklich in ein Loch gefallen und hat aber ein Haus in Südafrika, das ist, glaube ich, direkt am Meer, aber und da ist das Meer sehr kalt. Mhm. Und dann fängt er irgendwann an zu tauchen. Und wie ich das, also in dem Film wird das schön erzählt, also nicht nur, dass er sich mit diesem Wildtier von einem Oktopus, also einem Krake, wo man denkt, das ist nicht, kann nicht so besonders intelligent sein, ja, also weil, aber dem ist gar nicht so, wie der sich mit diesem Tier anfreundet und wie er immer in dieses Wasser geht und dieses kalte Wasser eben, das ist halt besonders kalt, also ich glaube unter 15 Grad. Mhm. Und er trotzdem sagt, er schnorchelt ohne Sauerstoff und ohne Neoprenanzug, weil er in diesem Kontakt mit dieser Natur sein will und mit diesem Oktopus. Und das fand ich dann so faszinierend, da kommt halt mehreres zusammen, gell, dieses ganz nah an der Natur dran sein, das ist wohl sehr wild dort, die See auch, ja, und diese in diesem kalten Wasser ist er trotzdem halt ohne Schutz, also und gewöhnt sich dran. Und dann natürlich mit so einem Wildtier, das ist so ein, das einen so fremd ist, wo man denkt, das ist ein, ich meine, das ist ein Krake, so ein Oktopus, ja, also, dass man sich mit ihm so anfreunden kann und wie schlau und intelligent die sind, ja. Das hat ihn halt sozusagen geheilt, ja, genau. Also das hat er im Film ja schon so beschrieben. Und das hat ihm quasi dann geholfen. Dann hat er irgendwann gemerkt, dass er da einen Film draus machen will. Also er hatte das noch gar nicht vor, als er damit angefangen hat. Aber genau, es ist ein schöner Film. Und jetzt zurück auf die Wilddelfine. Also ich glaube, also wir sagen ja Wilddelfine, Freilebende, weil diese andere Delfintherapie ist natürlich sehr bedenklich, weil das einfach für das sind Tiere, die sollte man nicht in Gefangenschaft halten, Delfine, ja. Genau, weil die einfach das ist nicht schön für die. Und natürlich aus Tierschutzgründen auch. Aber wenn du sagst, ich glaube, Delfine, da ist natürlich das Wasser schon ganz wichtig, weil wenn du im Wasser bist, in dieser Schwerelosigkeit und in einem ganz anderen Medium, als Mensch bist du im Wasser mit einem Lebewesen aus dem Meer, ja, so einem Großen auch noch, als wenn du jetzt zum Beispiel an Land bist, deinen Hund streichelst oder Pferdetherapie machst, da ist das Wasser schon, würde ich sagen, sehr entscheidend, ja, weil das halt, du diese Schwerelosigkeit hast und die ganzen positiven Effekte und dann mit einer ganz anderen Welt konfrontiert bist, weil du ja ein Landlebewesen bist als Mensch. Genau.
Also ich finde das sehr spannend, also mehrere Aspekte von denen, die du gerade genannt hast. Erstens Südafrika, ich liebe dieses Land. Und der nächste Punkt mit Kraken, man unterschätzt sie nicht nur, oder wir unterschätzen sie nicht so nur, sondern es gibt mittlerweile natürlich auch so viele Untersuchungen, wie unglaublich intelligent diese Tiere sind. Ja, ja. Wer mal ein Buch gelesen hat über Kraken, und da gibt es ein paar wirklich tolle, ich werde das auch einfach mal das ein oder andere verlinken, der wird sich, glaube ich, überlegen, ob er das nochmal essen möchte. Das ist nämlich schon extrem faszinierend. Was du gerade sagst mit der Delfintherapie, ich merke da an mir gerade, dass ich da schon eine sehr ambivalente Haltung zum Wasser auch habe, weil ich einerseits diesen Podcast mache, weil ich Wasser liebe, weil ich es so unglaublich faszinierend und vielseitig finde. Mit Delfinen, ich glaube, wäre schon spannend, aber ich hätte auch ein bisschen Schiss.
Also diese Wildtherapie, also es wird ja vor allem mit autistischen Kindern auch gemacht, mit autistischen Menschen, da ist die ja bekannt geworden, die Delfintherapie auch vor allem. Aber diese Wilddelfine, da ist man ja relativ im seichten Wasser, da bist du ja gar nicht weit draußen. Also das sind so Stellen, die sind jetzt, also wie ich das gehört habe auch, da bist du nicht weit draußen. Also die können ja relativ ins flache Wasser kommen, die Delfine, aber du musst halt zu irgendwelchen Stellen kommen oder mit dem Booten hinfahren, wo Wilddelfine halt hinkommen, genau.
Das heißt, also, die kommen dann auch von alleine?
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die das machen, aber die sind ja soziale Tiere und wenn das denen auch Spaß macht, der Kontakt zu Menschen und so und die weiß nicht, ob die dann, die Therapeuten, denen dann auch was zu fressen geben, um die da, damit die öfter dorthin kommen. Weil sonst ist es halt wahrscheinlich schon auch. Aber letzten Endes sind das wilde Tiere, die können auch, wenn sie keinen Bock mehr haben, einfach wegschwimmen wieder. Mhm. Ja, also die müssen das nicht machen. Und das finde ich das Schöne. Und dadurch hast du halt noch mal mehr dieses, also die Erlebnisse sind wohl noch berührender und noch stärker, weil das halt Wildtiere sind, die freiwillig kommen und dieser Kontakt zu dieser Natur noch so stärker eine Rolle spielt als bei Delfinen jetzt in einem Aquarium oder irgendwo in so einem Meeresgehege, genau.
Also ja, das glaube ich gerne. Also dieses, die können ja auch ganz schön ruppig sein, so sozial wie sie sind, so können sie auch ganz schön ruppig sein, aber ich glaube, ja, das macht definitiv was mit dir, auch wenn du als gesunder Mensch dorthin gehst. Also ich habe einmal das Glück gehabt, Wale zu sehen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, auch wenn sie relativ weit weg sind und irgendwie unglaublich groß, aber es macht was mit einem, ja. Das glaube ich.
Das ist übrigens gerade ein gutes Stichwort geliefert. Also die Bedeutung, also Wasser als Symbol in den verschiedenen psychologischen Theorien, aber auch in den Systemen, in den philosophischen oder medizinischen Systemen in China oder auch im Yoga, ist ja ambivalent, genau. Und bei uns jetzt zum Beispiel die Redewendungen, die wir haben mit Wasser, stille Wasser sind tief, ja. Also da ist ein Mensch, der still ist, hat aber, also da ist einiges dahinter, ja, an Charakter oder an was auch immer, ja. Also das, oder was gibt's noch für Redewendungen? Er kann kein, oder sie kann kein Wässerchen trüben, ja. Oder die sprechen alle so Emotionen an oder Charakterzüge. Und wenn du jetzt zum Beispiel Wasser als Symbol dir anschaust, wie es zum Beispiel, also wenn du vor allem in der tiefen Psychologie, wenn man Traumdeutung macht, steht Wasser für ganz viel positive Sachen, aber eben auch für Sachen, die nicht positiv sein können. Eben also diese Untiefe so. Wenn man zum Beispiel was träumt, dass man über einen See schwimmt, also oder über und da ist was, man kriegt auf einmal Angst, weil da was unten aus der Tiefe kommt, dann würde das zum Beispiel, könnte das bedeuten, ja, du hast in deinem Unbewussten Sachen verdrängt oder die sind dir nicht bewusst, die dir einen Angst machen, ja. Mhm. Und zum Beispiel, ich habe auch mal jetzt nochmal nachgelesen, in praktisch allen Weltentstehungsmythen in unterschiedlichsten Kulturen auf der ganzen Welt ist quasi der Ursprung des Lebens, also wenn die Welt entsteht, ist also so ein Wasser, so ein großer Urozean, der aber auch chaotisch ist, ja, also der auch für so dieses ungebändigte, chaotische, zerstörerische steht. Und dann kommt halt irgendwie so eine Yang-Aspekt, also das ist sozusagen dieser weibliche Aspekt oder wie man im Chinesischen sagt, Yin, ja. Und dann muss aber was, dieses Yang, dieses Ordnende dazukommen und in dem Wechselspiel wird dann sozusagen wird die Welt erschaffen. Und das ist sogar, also egal ob im germanischen Weltentstehungsmythos, also auf der ganzen Welt, das ist sehr, sehr ähnlich, ja. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Definitiv. Das ist immer einen Blick wert, weil du hast mir auch nochmal eins geschickt, ein Zitat oder ein Sprichwort. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ne? Also eher dieses Thema, Oberkante, Unterlippe, dieses Thema, es ist da ja negativ behaftet und auf der anderen Seite doch wieder so oft positiv behaftet, worüber wir auch sprechen. Und warum steht mir das Wasser bis zum Hals? Es könnte mir natürlich auch theoretisch der Treibsand bis zum Hals stehen oder der Schlamm oder was auch immer. Aber es ist Wasser am Ende. Ne? Mhm. Und naja, gut, du hast es erzählt in verschiedenen christlichen Ritualen ja auch, also nicht nur in den buddhistischen oder asiatischen Ritualen, sondern auch bei uns, ne? Wenn du jetzt katholisch Taufe oder dem Weihwasser oder wie auch immer, haben wir ja immer dieses Thema Wasser mit dabei. Also in dem Fall ja als was Heilendes oder Gutes.
Genau, auch im Christentum, also Jesus geht über Wasser. Mhm. Das ist übrigens total faszinierend auch, also das sind total die Parallelen auch in den Weltreligionen, also nicht nur in diesen nicht religiösen Systemen. Jesus kann über Wasser gehen. Das bedeutet, er beherrscht die Naturkräfte. Also als Sohn Gottes beherrscht er die Naturkräfte, ja, das Wasser. Und dann eben gibt's diese Geschichte mit der Sintflut. Natürlich, klar. Sintflut wird alles erstmal überschwemmt und dann gibt es so einen Neuanfang. Also Wasser kann auch stehen für einen Neuanfang, auch also von der Symbolik her. Oder dann zum Beispiel das israelitische Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten verfolgt wird und dann mit Gottes Kraft teilt Moses, glaube ich, das Wasser auf und dann gehen sie durchs Wasser und entkommen und dann kommen die ägyptische Herr verfolgt sie. Also ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig wiedergebe. Und dann geht aber die Flut und die werden dann überschwemmt, ja. Also das ist so ein ganz starkes Bild auch für Heilung auch und für Rettung eben auch, genau. Und das Weihwasser ist ja tatsächlich vom Priester oder vom Pfarrer gesegnetes Wasser, ja.
Mhm.
Genau. Das ist sehr, sehr schön. Und bei Beerdigungen, also zumindest in katholisch geprägten Gegenden, gibt es ja dieses Ritual, dass man dann Blumen, Erde, aber auch Wasser ins Grab spritzt eben. Und das soll auch symbolisieren eben so die Erinnerung an die Taufe, an Reinigung und eine Segnung nochmal für die, dass die Seele sozusagen zu Gott zurückgeht. Und ja, sehr, sehr schöne Rituale einfach mit Wasser, ja, die da in Verbindung stehen. Ja.
Bei uns kommt ja immer stärker dieses Thema Seebestattung den Fokus. Also dass immer mehr Menschen sagen, sie möchten dann, keine Ahnung, ob sie eine Affinität zum Meer hatten oder zum Wasser hatten oder ob sie nochmal auf große Fahrt gehen möchten. Wie auch immer. Das ist tatsächlich bei uns, das kommt sehr, sehr häufig vor mittlerweile. Und mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist jetzt, ich sehe das manchmal auch ein bisschen skeptisch, aber gut, das ist wahrscheinlich auch ein anderes Thema. Nun ist Wasser
Darf ich mal kurz fragen? Das finde ich interessant. Wird dann der ganze, also der Leichnam der See übergeben oder nur die Asche?
Nur die Asche.
Okay.
Also du fährst mit der Urne.
Hätte mich auch gewundert, ja.
Das geht bei uns ja nicht. Dazu haben wir ein Bestattungsgesetz. Du fährst also raus und verstreust dann die Asche auf dem Meer. Und
okay.
Ja, das Kritische, was ich dabei sehe, ich kann es nachvollziehen, dass Menschen das gerne möchten. Für die Hinterbliebenen, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig, weil sie keinen Ort zum Trauern haben. Oder wenn man das braucht, ist es einfach schwer. Du kannst irgendwo ans Meer gehen, weil ein Teil der Asche wird irgendwo dann am Meer sein.
Ja.
Und das ist aber eine ziemlich große Fläche und auf der anderen Seite schmeißen die Menschen dann halt auch nochmal was hinterher, also sprich, ob das jetzt Rosen oder sonst irgendwo sind und du gehst dann am Strand spazieren und siehst am Strand dann irgendwo Rosen liegen oder Nelken oder sonst irgendwas und im schlimmsten Falle natürlich auch noch mit Plastik dran.
Ja.
Und da bin ich dann so, also es ist zumindest überlegenswert, ob das denn sein muss. Also vielleicht gäbe es auch was anderes, was man hinterher werfen könnte, oder wenn man es denn möchte. Ja. Aber gut, ist wahrscheinlich auch ein sehr schwieriges Thema, weil es am Ende des Tages auch ein bisschen trauerbelastet ist. Und das ist was anderes. Aber wir haben ja noch etwas, mit dem man dann den Bogen spannen kann oder ich spannen kann, weil Wasser, wenn man gerade Trauer oder wenn man sehr angespannt ist, ja auch etwas Entspannendes hat. Und du machst ja auch Yoga und bietest das mit an. Und da gibt es ja auch diese Tiefenentspannung. Und
ja, genau.
Was macht Wasser da oder spielt Wasser da eine Rolle?
Genau, so bei der Yoga-Tiefenentspannung, das macht man in der Regel nach den körperlichen Yoga-Übungen ganz am Ende. Und da ist wirklich so ein Standard, eine Standardvisualisierung, dass man sich vorstellt, dass man an einem See liegt, im Wald, in den Bergen oder also auf jeden Fall an einem See, in einer schönen Natur. Und dann wird so der Vergleich gezogen und stell dir jetzt vor, die Oberfläche des Sees ist dein Geist. Und also wenn du jetzt quasi Wellen siehst oder ein Stein reinfliegt, das wären so die Gedanken und Gefühle. Und jetzt stell dir vor, dass die Oberfläche ganz spiegelglatt wird und genauso ruhig ist jetzt dein Geist und so still und so leer wie diese glatte Oberfläche des Sees. Also mit diesen Bildern arbeitet man dann, genau. Und das ist mir dann auch eingefallen, dass das wirklich so ein Standardbild ist tatsächlich in der Yoga-Tiefenentspannung. Und da kann ich gleich noch erwähnen, es gibt für Kinder so Entspannungsgeschichten, das sind so die bekanntesten, die auch von wirklich, also wissenschaftlich von einer ganz bekannten Therapeutin entwickelt wurden. Die Kapitän Nemo-Geschichten heißen die, und die sind echt so goldig. Also Kapitän Nemo ist ja eine Figur aus Jules Vernes Roman, der so eine Nautilus, dieses super U-Boot da gebaut hat, so ein Genie. Und in den Geschichten wird das Kind immer so von Kapitän Nemo eingeladen in die Nautilus, und dann machen sie so Unterwasserausflüge. Und die bauen das ist so schön gemacht auch. Und da bauen die eben auch diese Formeln vom autogenen Training ein. Und ja, das ist auch, das kann man auch als Erwachsener machen. Ja, das sind ganz schöne Fantasiereisen zum Entspannen. Und wenn man danach, kann man auch vom Schlafen gehen zum Beispiel machen und dann direkt einschlafen. Genau.
Ist das ein Buch?
Das ist ein Buch, ja. Genau, es ist ein kleines Taschenbuch, aber die gibt es auch als Audiodateien. Genau. Also wenn die Kinder sich einfach nur entspannen wollen oder man also auch entstressen wollen, man kann die auch tagsüber mal kurz machen, die gehen nur so 10 Minuten, ja. Und wenn man danach jetzt nicht schlafen will, sondern wieder fit sein möchte, muss man so eine Rücknahme machen. Das heißt, wieder den Körper aktivieren, sich mal ein bisschen bewegen, Muskel anspannen und so. Und dann kann man danach auch wieder aktiv werden, genau.
Ist das etwas, was du alleine machen darfst, kannst, oder brauchst du einen Therapeuten dazu?
Nee. Das kann man den Kindern zu Hause vorlesen, oder man kann zum Beispiel auch einfach das Buch sich kaufen, das kleine Taschenbuch, selber aufsprechen, aufnehmen, und das Audiodatei dann kann man sich jederzeit selber vorspielen oder den Kindern, genau. Also für die Kinder ist das natürlich toll, wenn das jemand gesprochen hat, den sie mögen, ja. Also das ist natürlich dann noch was anderes.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall. Also den Link packen wir mit rein. Super entspannt. Ja. Du bist ja nun selber Leistungssportler gewesen und bist Sportpsychologe. Und Bruce Lee hat ja mal gesagt, das ist ja ein bisschen in Anlehnung an deinen Sport. Er ist zwar jetzt in eine andere Richtung, also nicht mehr Judo, aber sei Wasser mein Freund. Ich glaube, so ähnlich hattest du mir das geschrieben, sei das.
Genau.
Was verbirgt sich denn dahinter?
Das ist sogar das Ende von dem Zitat, "You water my friend" von Bruce Lee. Also, das ist eigentlich wichtig, das gesamte Zitat sich zu kennen. Also, er beginnt damit, Wasser ist gestaltlos, es beginnt damit, leere deinen Geist, sei wie Wasser, Wasser ist gestaltlos, formlos und kann jede Form einnehmen, ist nicht wörtlich gesagt. Und dann sagt er, Wasser kann fließen oder zerstören, also water can flow or crash. Und dann sagt er, be water, my friend, ist das Ende. Und da ist halt ganz, ganz viel drin, auch an so einer buddhistischen Grundhaltung, wobei ich finde, die ist eigentlich eine Weisheitslehre per se, ja, also das ist jetzt nichts Religiöses, er meint damit quasi, man soll sich nicht fixieren auf irgendwas, also nicht sagen, ich mache die Kampftechnik, sondern man soll immer schauen, was passt. Also man soll nicht sich unnötig festlegen auf irgendetwas, sondern man soll offen bleiben, anpassungsfähig und flexibel, auch im Kampf, und wie Wasser sein, aber trotzdem, also sehr machtvoll sein, wenn nötig, ja, aber auch sehr weich und flexibel, also dieses beides zu vereinen, aber vor allem auch diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und er hat es dann auch noch weiter gefasst und ausgeführt, also auf das Ego oder auf die Persönlichkeit bezogen, dass man eigentlich sich nicht fixieren soll auf irgendetwas, sondern sagen soll, du bist alles, entwickelt sich alles, alles ändert sich, und du solltest als Mensch einfach wandlungsfähig und offen bleiben und nicht sagen, okay, so ist es jetzt, das bin ich, das ist meine Persönlichkeit, sondern, weil damit blockiert man sich ja selber einfach auch in der Weiterentwicklung, in der Entfaltung. Und jetzt auf Judo bezogen, den Bogen zu spannen. Judo heißt übersetzt der sanfte Weg. Und das heißt nicht nur deswegen der sanfte Weg. Also beim Judo wurden alle gefährlichen Techniken entfernt, also alle Schläge, Tritte, sodass man quasi im vollen Kontakt kämpfen konnte, ohne dass man den anderen verletzt. Mhm. Aber gleichzeitig bedeutet dieser sanfte Weg auch im Judo die Kraft, die Bewegung des Partners ausnutzen. Weil nur dann kommen schöne Techniken. Weil wenn du Kraft gegen Kraft gehst, und es gibt Judoka, die so kämpfen, dann, also erstmal bist du gar nicht so erfolgreich, weil es gibt immer jemanden, der stärker ist, oder du hast mal einen Tag, wo du nicht so gut drauf bist. Das heißt, die schönsten Kämpfe im Judo kommen eigentlich zustande, wenn da ein Judoka kämpft, der wirklich schaut, was macht der Gegner, sich anpassen kann, aber auch dann diese Bewegungen ausnutzen kann, ihn kontern kann und mit der Kraft des Gegners arbeitet. Ja, und das ist das Schöne, das hat mich also auch immer wieder so fasziniert. Und das ist auch das Gute, bei was man den Kindern beibringt. Du bist nämlich verantwortlich für den Partner oder für den Gegner. Beim Judas ist es so, du wirfst ihn, er lernt vorher die Fallschule, dass er weiß, wie er fallen muss, ohne dass er sich verletzt, aber du musst trotzdem immer den so werfen, so kontrolliert und immer den Arm halten, dass die Person schön fallen kann. Also, und trotzdem kannst du voll mit voller Kraft gegeneinander kämpfen, so richtig raufen, aber man darf nichts Unfaires machen und niemanden wehtun oder verletzen. Und deswegen ist Judo halt auch so schön, also das kann man halt schon mit vierjährigen Kindern oder fünfjährigen Kindern machen, weil dieses Kräftemessen auch so dabei ist und man halt sich richtig auspowern kann, weil es halt auch sehr anstrengend ist, ja, wenn du im vollen Kontakt immer mit jemandem draufst, ja, genau.
Das ist sehr anstrengend, das ist richtig, kann ich mich gut dran erinnern. Das ist ja auch etwas, womit du tatsächlich beim Judo ja auch immer stets in Bewegung irgendwie bist. Also das ist ja nichts Statisches.
Genau. Ganz genau,
und,
ja.
Und wie du es gerade sagst, es ist in Bewegung, es ist sanft, du musst die Kraft ausnutzen, aufnehmen. Das heißt, es ist irgendwie nicht so ganz greifbar und du hast unglaublich viele Varianten mit drin. Und so ist es Wasser ja auch. Und was du unter anderem ja auch anbietest in deiner Praxis ist eine Art Coaching. Nutzt du da die Eigenschaften des Wassers in Anführungsstrichen, also das, über das wir gerade gesprochen haben, auch so ein bisschen, oder ist das eher nebensächlich?
Also ab jetzt werde ich es nutzen. Also wirklich, also als Symbol und Sinnbild und sich, also auf dieses, das Wasser ist einfach so unglaublich als Symbol und so stark und hat so viel Positives, aber eben nicht nur, so wie ein Mensch auch. Also das ist, also da werde ich sicherlich jetzt zukünftig auch das stärker einbauen, auch so mit so Achtsamkeitshausaufgaben, sage ich jetzt einfach mal, mit den Patienten, dass sie so ein bisschen, zum Beispiel dass dieser kurze Zitat von Bruce Lee, so, schau mal, wo du anpassungsfähig und flexibel bist, wo du nicht das Gleiche machst, was du immer gemacht hast, weil was vielleicht auch gar nicht funktioniert hat, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass es dir jetzt nicht gut geht, sondern schau, jede Situation ist anders, jede Begegnung ist wieder anders, alles ist wieder neu, niemand kann zweimal in denselben Fluss steigen, da haben wir wieder so ein Sprichwort. Also offen zu bleiben für die Situation, weil es erfordert immer eine neue individuelle Antwort. Und mit dieser achtsamen Haltung, und dann, da denke ich, kann man auch viel die Menschen ermutigen. Und da werde ich sicherlich jetzt auch mehr mit Wasser arbeiten und Bildern des Wassers, genau.
Wunderbar. Also das freut mich, dass du auch was aus diesem Podcast mit rausziehst und was umsetzen kannst. Nicht nur ich, weil ich habe auch wieder jede Menge gelernt. Und wir haben wieder ganz viele Themen angesprochen. Und wenn ich das so gerade Revue passieren lasse, unsere doch fast Stunde jetzt, die wir wieder miteinander gesprochen haben, es ist immer noch so viel da zum Thema Wasser und Psychologie, über das man reden kann. Lass uns darüber zumindest nachdenken, dass wir da nochmal eine dritte machen, weil ich glaube, wir merken selber gerade, wie sich da so ein Flow entwickelt, weil man immer wieder was Neues lernt und merkt, okay, das kann ich nochmal einbinden. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz, weil vielleicht die oder der ein oder andere weiß nicht ganz genau, was es bedeutet, dieses Sprichwort, ich meine das Heraklit, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, was das bedeutet. Kannst du das noch mal ganz kurz zum Abschluss sozusagen klar machen?
Was bedeutet, dass man also nie der gleiche Mensch ist, der man noch vor 5 oder 10 Sekunden war oder vor einem halben Jahr, dass alles verändert sich, also nicht nur man selber, auch die Natur, also das Leben an sich, ja. Und dass deswegen ist auch jede Situation, auch wenn du sie noch so oft gemacht hast, immer wieder neu, genau. Und das ist das Schöne zum Beispiel, dass man wirklich dieses Bewusstsein entwickeln kann und diese Achtsamkeit zu gucken. Oh nee, jetzt muss ich mir schon wieder die Zähne putzen, wie langweilig. Also, boah, okay. Das ist immer ein nice Beispiel. Okay. Irgendwas ist doch jetzt anders. Ich bin anders. Also wirklich, also diese Achtsamkeit, ja. Und damit kann sowas auch schon zu einer schönen, also Bewusstseinsübung werden und auch schon einfach mehr Spaß machen, dass man dann halt zum Beispiel mehr darauf achtet, wie fühlt sich das denn an? Wie schmeckt denn die Zahnpasta oder so? Genau. Also, ja.
Super.
Darf ich noch kurz eine Sache kurz noch erwähnen zu dem Thema Genau, weil das muss ich einfach noch loswerden, weil das ist so wichtig. Und das, also es gibt ja relativ oft das Problem bei Kindern, dass die ins Bett nässen oder einnässen, ja, also vor allem nachts. Es ist ja gar nicht so selten, genau. Und natürlich ist es da wichtig, erstmal die körperlichen Sachen auszuschließen. Also es muss wirklich ein Arzt, ein Facharzt, also ein Kindernephrologe heißen die, glaube ich, so abklären. Und manchmal muss man auch so Biofeedback-Übungen machen mit den Kindern, weil die halt so Verspannungen in diesen, glaube ich, in diesen Beckenmuskeln haben. Oder manchmal haben die auch so eine Reizblase. Dann das muss man alles schulmedizinisch auch behandeln. Aber dann wirkt vor allem gut Hypnotherapie. Und da arbeitet man, es gibt also ein Buch, das heißt, also das ist, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das habe ich damals gelesen, Hypnotherapie für Kinder, das heißt die Pupille des Bettnässers. Und da arbeitet man tatsächlich mit einem Bild, mit, also die Kinder werden in so einen Entspannungszustand gebracht. Das muss jetzt nicht, also das muss jetzt gar nicht so eine tiefe Trance oder so sein, aber sie sollen sich entspannen und dann baut man mit solchen Bildern, mit so Fantasien, und zwar mit so, die stellen sich vor, da ist eben ein Fluss und da oder ein Stausee mit einem Wehr, ja, und sie sind quasi der Chef von diesem Wehr, und wenn der Stausee irgendwann voll ist, dann werden sie ganz bewusst dieses Wehr öffnen. Also, dass sie diese Kontrolle über das Wasser in diesen Bildern auf unbewusster Ebene, weil die Kinder dann wieder in diese Kraft bringt oder in diese, das ist eigentlich so eine Art Selbstheilung, weil eigentlich kann das der Körper und das Unbewusste oder das Gehirn steuern. Aber die Kinder müssen das, dass irgendwas blockiert, und mit diesen Bildern versucht man dann dieses Selbstvertrauen auf unbewusster Ebene wieder zu stärken, dass sie das können, dass der Körper diese Funktionen kontrollieren kann und sie dann, wenn sie dringend aufs Klo müssen in der Nacht, dass sie dann halt aufwachen und aufs Klo gehen können, zum Beispiel.
Faszinierend. Mhm. Ja, das ist wirklich faszinierend. Also, was ist Biofeedback?
Biofeedback ist eine, da wird zum Beispiel in dem Fall die Anspannung dieser Beckenbodenmuskulatur, die bei diesen Kindern so verkrampft ist, denen angezeigt, weil die das selber nicht mehr spüren können, durch ein Biofeedback-Gerät. Das heißt, eine Körperfunktion wird nochmal sichtbar gemacht in Form von einem Bild oder einem Ton. Und wenn dann zum Beispiel diese Muskeln sich entspannen, dann wird dieser Ton, also entweder, das ist unterschiedlich, entweder wird dann das Bild sehr angenehm oder sie sehen dann was oder sie hören dann eine Musik lauter oder also muss irgendwie in was Positiven belohnt werden oder angezeigt werden. Also da werden wahrscheinlich so Elektroden messen da die Muskelanspannung in diesem Bereich da unten. Und dadurch, das kann eben eine körperliche Ursache sein, dass die Kinder die Muskulatur eben nicht gut funktioniert, um das zu kontrollieren eben, oder um einfach auch, dass die Blase gar nicht so viel Flüssigkeit aufnehmen kann, weil da dieser Muskel so verkrampft ist. Also jetzt laienmäßig gesagt, ja.
Und das wird auch wieder visualisiert, so wie du das im Prinzip mit den Gehirnwellen in deinen Therapien ja auch teilweise machst.
Ich glaube, das läuft nur auditiv, weil das sind tatsächlich so Geräte, die man sich ausleihen kann, ja. Also das zahlt, glaube ich, sogar, wenn man diese Diagnose hat, von einem Facharzt die Krankenkasse. Also wenn Kinder wirklich Probleme mit Bettnässen haben oder Einnässen, dann kann man diese Geräte mit nach Hause nehmen, und das wird, glaube ich, vor allem auditiv dann wiedergegeben.
Ah ja,
okay. Das Feedback.
Spannend. Das ist wirklich spannend. Mhm. Jede Menge gelernt, jede Menge gehört.
Wunderbar.
Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht, und ich merke, dass dieses Thema noch lange nicht auserzählt ist. Gernold, vielen herzlichen Dank, dass du zum zweiten Mal Gast in meinem Podcast warst, und ich setze schon mal ein Fähnchen für die dritte Episode.
Okay.
Oder ich lasse eine Boje schwimmen.
Ja, ja. Es gibt immer noch Themen, die wir gerne angesprochen hätten, die jetzt noch nicht so, also ja, thematisiert wurden. Genau. Aber genau, mal schauen. Ja, ich freue mich also auf jeden Fall, möglicherweise, ja. Gerne.
Ja, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Und euch da draußen bleibt mir wie immer zu sagen, ich freue mich, dass ihr dabei wart, zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr das gerne bewerten und ein Abo dalassen, beziehungsweise ein Fähnchen setzen, eine Boje setzen, wie auch immer ihr möchtet. Und mir bleibt nur übrig zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss, alles Gute.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.